Willkommen bei Hotelgeschichten. Hotels sind so viel mehr als Orte zum Übernachten. Sie sind kleine Welten, in denen sich das Leben verdichtet. Ankünfte, Begegnungen, Aufbrüche, Erinnerungen. Wir erzählen von Menschen und Momenten, die zeigen, wie Geschichte in der Hotellerie geschrieben wurde und bis heute weitergeschrieben wird. In der ersten Folge öffnen wir die Türen zum Kulturhotel Renn-Viktoria in St. Moritz. Ein Jugendstilhaus mit 150 Jahren Geschichte. Hotelier Christoph Maximilian Schlatter und Historiker Basil Vollenweider sprechen darüber, was es heißt, ein Haus zu führen, das seit Generationen Geschichte in sich trägt. Es geht um Tradition und Wandel, um Räume, die Menschen verbinden und um die Frage, wie Vergangenheit und Zukunft in einem Hotel aufeinandertreffen.
Herr Schlatter, vielen Dank für das Gespräch zum 150-jährigen Jubiläum des Hotel Viktoria. Damals hieß es Hotel Viktoria, heute sagt man Renn-Viktoria. Was bedeutet es Ihnen ganz persönlich, Gastgeber in einem Hotel mit einer so langen Geschichte zu sein?
Ja, bitte erlauben Sie mir doch da kurz auszuholen. Das Hotel Viktoria ist ja bekanntlich direkt neben dem Hotel Laudinella, das wir hier führen. Und ich bin immer 2015 immer an dem Haus vorbeigelaufen und das war irgendwie Teil des Feinbildes von St. Moritz Bad, aber es war eigentlich halb geschlossen. Und es war Club Med vorher drin, dann war ein italienischer Club vorher drin, der auch ähnlich funktionierte wie Club Med. Und es war einfach schon allein die Erscheinung dieses Gebäudes von außen war magisch, oder? Und dann haben wir überlegt und gesagt, okay, vielleicht wäre das auch sinnvoll, das zu mieten. Damals war noch die Idee, dass wir das deswegen mieten, wenn wir die Laudinella umbauen, dass wir die Laudinella schließen können und rüberziehen können. Und so kam man so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde zu diesem Hotel. Und als ich dann das erste Mal reingelaufen bin, hat man das sofort gemerkt, die Magie von diesem Haus. Und Sie müssen sich das so vorstellen, das war ein geschlossenes Haus, es war nicht sehr gepflegt und die Möbel waren zum Beispiel noch überdeckt mit, wie man das halt so macht, mit so Stoffen und so, es sah ein bisschen aus wie in einem Geisterhaus, aber die Magie hat man sofort gespürt von diesem Raum. Und insofern ist es für mich eine große Ehre, ein solches Haus mitführen zu dürfen, weil ich denke, wir stehen ja in der Tradition, in der Geschichte, das dann wieder ins Leben zu bringen und wach zu küssen, und das dürfen wir jeden Tag tun, das macht Freude.
Gerade da anschließend, was bedeutet dann Ihnen die Geschichte, gerade hier an einem Ort wie St. Moritz, das eine lange, lange Tradition hat, seit Mitte des zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kommt der Tourismus so hier richtig in Gang, und Sie sprechen diese Historizität an. Was bedeutet die für Sie heute noch?
Also ich denke, wenn man in St. Moritz im Tourismus tätig ist, dann ist einem diese Geschichte des Tourismus hier oben sehr bewusst, und man spürt das auch täglich. Also es ist, was wir hier tun, steht in einer Tradition, und ich denke, das gibt dem Ganzen auch eine positive Gewichtung und erdet.
Mhm. Kann dann der heutige Tourismus aus der Geschichte lernen?
Unbedingt. Also ich denke, man muss, ich zitiere da Christian Jenny, der immer sagt, die Frontscheibe muss größer sein als der Rückspiegel. Das ist schon richtig, oder? Aber man kann daraus lernen, und man muss auch daraus lernen. Es ist ja immer eine softe Weiterentwicklung.
Ja, gerade wenn man ein altes Haus hat wie das Renn-Viktoria. Und vielleicht auch vor diesem Hintergrund, wenn man das in Angriff nimmt oder den Mut hat, ein solches Hotel wieder instand zu setzen, zu renovieren, das ist eine Mammutaufgabe, denn historische alte Gebäude, meistens noch denkmalgeschützt, das ist viel teurer doch, um das zu renovieren, als ein neues Hotel zu bauen. Trotzdem sehen Sie da aber eine Chance darin.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also auch da erlaube ich mir vielleicht ein bisschen eine ausführlichere Antwort. Also wir haben angefangen, das Haus zu pachten und hatten dann die Chance, 2022 es zu kaufen mit einem Investor zusammen. Und die Idee war dann, als wir das 22 gekauft haben, da hatten wir eigentlich kein Geld, das zu tun. Und wir hatten auch nicht wirklich Geld zum Investieren. Wir mussten das Letzte, was wir hatten, zusammenkratzen, um dort dann das Haus einigermaßen fit zu machen für die Zukunft, weil es wurde länger nicht investiert. Das hat Vor- und Nachteile für so ein altes Haus. Wenn man zu viel investiert und falsch investiert, dann geht vielleicht auch ein bisschen die Aura eines solchen Gebäudes verloren. Das hat das Reviktoria nicht, Gott sei Dank. Es ist noch Gründerzeit-Flair. Und wir haben dann gesagt, wir müssen sanft renovieren und schauen, dass man vor allem dort, wo der Gast es merkt, ein bisschen eine positive Veränderung herbeiführt. Und wir haben dann ins Erdgeschoss renoviert, das Erdgeschoss investiert und hatten dort auch eine Farbberatung einer Kulturhistorikerin, die uns da geholfen hat. Deswegen kommt der so bekannte Teppich, also der Hörer, der das jetzt hört. Es lohnt sich, dieses Reviktoria zu besuchen, schon allein, um den Teppich zu sehen. Der wurde dann dort verlegt und als wir dachten, wir müssen den Boden neu machen, also komplett neuen Boden legen und also zementieren, oder? Haben dann den alten rausgenommen und als wir dann gesehen haben, was da für uralte Baumstämme drin lagen, also lagen wirklich ganze Bäume drin, die natürlich aus 1870 waren, oder? In der Zeit, wo es gebaut wurde und wir haben dann sofort gemerkt, oh mein Gott, wir müssen alles wieder schließen, wir können das nicht, weil wenn man dann einmal anfängt vorne, dann hört man nicht mehr auf, oder? Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Aber das Positive am Reviktoria, wie gesagt, ist, dass es eigentlich noch vollumfänglich Gründerzeit-Flair ausstrahlt.
Ja, ich kann mich eben nun anschließen. Es ist wirklich diese historische Authentizität, die ist vorhanden. Ja. Und auch aus historischer Sicht, ich finde das spannend, weil, wie Sie gesagt haben, viele, viele solcher historischer Hotels wurden zum Teil dann auch fast, ich sage es mal, ein bisschen negativ zu Tode renoviert.
Genau.
Und das hat man aber hier nicht. Also wenn man in diesen alten Theatersaal geht oder in der Empfangshalle ist, da spricht noch die Geschichte. Und ich meine schon auch, Geschichte zu erfahren ist, oder ein Haus bietet die Möglichkeit, Geschichte viel direkter zu erfahren. Mhm. Wie geben Sie das Ihren Gästen mit? Oder anders gefragt, kommen die Gäste wirklich auch in das Hotel Reinviktoria, um die Geschichte nahbar zu erleben? Oder ist es mehr, um vielleicht schnell ein Selfie zu machen und dann das auf Instagram zu posten, zum sagen, ja, ich bin jetzt da gewesen? Oder, also die Frage ist eigentlich die, zieht im Tourismus die Geschichte?
Definitiv. Aber ich muss vielleicht hier noch kurz auf den ersten Teil Ihrer Frage eingehen. Kommunizieren wir das genug, die Geschichte? Dann muss ich ganz klar sagen, eigentlich nein. Und mir wurde das bewusst, als wir jetzt dieses Jubiläumsjahr eingeläutet haben und gesagt haben, wir müssen diese Geschichte kommunikativ aufarbeiten und den Gast mehr darauf hinweisen. Und da hat unser Marketingteam ganz tolle Informationsschilder aufgehängt. Und die Reaktion der Gäste ist unglaublich. Also man, es ist nochmal wie doppelt unterstrichen. Also der Gast kommt, möchte eigentlich in einem Palast wohnen sozusagen und das noch zu einem guten Preis. Das ist eigentlich der Grund, warum der Gast kommt. Und der schaut dann halt auf booking.com oder auf Google und schaut sich die verschiedenen Hotelangebote an und trifft dann eine Entscheidung. Und ich denke, dass wir in einem solchen historischen, palastähnlichen Gebäude sind, im Hotel sind, hilft im Verkauf. Und wir haben dann, wenn er dann vor Ort ist, wenn wir den Gast darauf hinweisen, was eigentlich dahinter steht, hinter diesem Gebäude, wer der Architekt ist, wer die Deckenmalereien gemacht hat, was das alles zu bedeuten hat, dann bekommt es nochmal so ein extra Prädikat speziell. Und das ist schön. Und wir haben, glaube ich, gelernt, dass man das viel mehr rausstrahlen muss in der Zukunft.
Mhm. Sie haben das angesprochen, aber lassen sich gerade solche bauliche Maßnahmen oder Bedürfnisse der heutigen Gäste mit einem historischen Haus verknüpfen? Oder gibt es da eine Grenze, die man eben beispielsweise aus denkmalpflegerischer Sicht nicht überschreiten kann? Oder kann man den Gästen noch Luxus bieten in einem solchen Haus?
Also ich denke, was macht das Reviktoria aus, oder was macht dieses Palast, dieses Historische des Hotels aus? Und ich denke, es sind einmal zum einen die großen Räume, die großen Flächen. Das würde man heute nicht mehr so bauen. Es gibt ja auch jetzt ganz neue Finanzzahlen, KPIs, Umsatz pro Quadratmeter. Das ist, darf man natürlich in so einem Haus nicht anwenden, weil die Gänge sind riesig und schon allein einen Konzertsaal zu haben, ist ein Riesenluxus. Das ist sicher ein großer Teil, der sozusagen dieses Historie atmet, oder? Und dann kommen die Touchpoints der Gäste. Also wo können wir dann, wo können wir eingreifen in ein solches Gebäude, ohne dass man die Geschichte verliert? Mhm. Und ich denke zum Beispiel, Badezimmer ist ein Klassiker. Das muss modern sein, das muss den neuen Ansprüchen genügen, auch zum Beispiel die Qualität der Möblierung etc. Das sind Dinge, die kann man tun, ohne dass man die Historie verändert. Und das ist, glaube ich, da ist dieses Wechselspiel von Geschichte und Moderne.
Sie haben das angesprochen, und zwar den Theatersaal. Das ist ja eigentlich so etwas, ja, wie ein Unikum des Hotel Victoria. Der ist prunkvoll, der ist wahnsinnig schön. Finden noch klassische Konzerte oder andere Konzerte statt? Oder wie findet heute Kultur im Hotel Victoria statt? Früher gab es ja Maskenbälle, Konzerte und so weiter. Man muss vielleicht sagen, vielleicht das gesellschaftliche Leben fand auch sehr stark im Hotel statt. Also viele kamen, man kam, um sehen und gesehen zu werden. Ist das heute noch so? Oder wie haben sich diese gesellschaftlichen Anlässe oder ganz generell das gesellschaftliche Zusammenspiel der Gäste vielleicht verändert?
Eine sehr gute Frage, sehr wertvolle Frage, weil natürlich das Spezielle an so einem Hotel ist ja, dass es über die Zeit hinweg immer am gleichen Ort steht, wie ein Baum. Aber die Menschen, die rein und rausgehen, die verändern sich, die Bedürfnisse verändern sich. Und wie nehmen wir das wahr? Also zum einen sind natürlich die Kulturveranstaltungen, die wir veranstalten, wir haben ja das große Glück, dass wir nicht nur das reine Victoria betreiben dürfen, sondern auch die Laudinella. Wir haben also zwei Konzertsäle und wir haben den großen Luxus, dass wir je nach Kulturveranstaltung wählen können, was ist der richtige Saal. Der Vor- und Nachteil des Konzertsaals vom Rhein Victoria ist, dass es einen Teppich hat. Das heißt, akustisch gesehen ist es so, dass wir dort eher verstärkte Musik machen, also Jazzkonzerte. Das Festival der Jazz liebt den Saal. Die kommen immer mit großen Bands und großen Installationen ins Rhein Victoria. Klassische Musik bräuchte nach meinem Verständnis, wie ich das mitbekommen habe, eigentlich eher kein Teppich, weil das dort den Schall so sehr schluckt. Das machen wir im Laudinella. Aber der Konzertsaal oder der Theatersaal im Rhein Victoria heißt ja Herbert von Karajan Saal. Und es gibt einen Grund. Die Akustik ist hervorragend und Herbert von Karajan hat dort geübt und hat dort neue Stücke einstudiert, dort Klavier gespielt. Das spricht natürlich für diesen Saal und das in dieser Tradition stehen wir auch. Und das sind so die Kulturveranstaltungen, die wir dort haben. Und dann merkt man auch, wie diese gelebte Geschichte doch auch Mehrwert bringt für diese Veranstaltung. Und ein Mehrwert bringt es auch, wenn man zum Beispiel sagt, Hochzeiten oder solche Veranstaltungen oder ein Hotel lebt ja davon, dass gefeiert wird, dass ein Hotel ist ein Brennglas des täglichen Lebens. Im Hotel wird sich fortgepflanzt, im Hotel wird gestorben, im Hotel wird getrunken, gegessen, Party gemacht, sich getrennt, neu zueinander gefunden. Das ist das Tolle an einem Hotel. Und merkt man im Rhein Victoria umso mehr, weil das über Generationen schon so ist. Und wenn man jetzt zum Beispiel eine Hochzeit nimmt, dann hat das einfach eine gewisse Grandezza, wenn man das im Rhein Victoria macht, weil es einfach ein Palast ist. Und ich finde es immer schön, wenn man denn die Leute sieht, wie sie eintreten in den Saal, schön hergemacht, schön angezogen und das dann auch zelebrieren und feiern und diese Umgebung auch genießen.
Ich finde das sehr spannend, weil was Sie sagen, eben, dass die Menschen auch heute das Palastähnliche suchen, die Grandezza, wie Sie das beschrieben haben, das war ja eigentlich auch ein wichtiger oder treibender Faktor in der Geschichte des Hotels. Also die Menschen, die da ins Oberengadin kamen, hier nach St. Moritz, das waren ja zum allergrößten Teil keine Adligen, die vielleicht schon solche Paläste oder Gebäude zu Hause hatten, sondern das war das Großbürgertum, Ärzte, Professoren, was auch immer, die sich das aber leisten konnten und die kamen genau hierhin, um für meistens im Sommer einige Wochen diese Paläste erleben zu können oder erfahren zu können. Das heißt, das hat sich nicht wahnsinnig geändert. Das Bedürfnis, soll ich das sagen, irgendwo für einen Moment oder für eine Zeit lang zu sein, das eigentlich nicht der Alltag ist.
Nein, ich glaube, das Bedürfnis ist geblieben. Und das ist ja immer das Tolle am Reisen, das Tolle am Touristsein, wenn man an spezielle Orte kommt. Und es gibt ja da ein ganzes Potpourri an was einen Ort speziell macht. Also Das ist ja nicht darauf beschränkt, dass es ein Palast sein muss. Ich kann ja auch genauso gut mit dem Zelt unterwegs sein und an speziellen Orten sein. Aber es ist doch schon etwas, wenn ich hier oben ins Oberengadin komme und dieses weite Tal sehe, dieses Hochtal mit dieser wunderberen Natur. Unberührt kann ich nicht sagen, weil wir leben ja hier auch, aber doch mit dieser doch noch sehr gut erhaltenen Natur. Und wenn man dann in solche Paläste gehen kann, dann ist das noch immer en vogue. Und es hat auch ein bisschen mit dem Verständnis zu tun von St. Moritz. Also wenn man an St. Moritz denkt, dann denkt man an die großen Grand Hotels. Das ist, glaube ich, so diese Wahrnehmung, die man als Tourist, als jemand, der St. Moritz vielleicht nicht kennt, im Kopf sofort hat, oder das verbindet man mit St. Moritz. Und da spielt das Re Victoria natürlich an vorderster Front mit.
Was mich da auch interessiert hat, was ich mir immer auch gerne vorstelle, ist schon, dass, oder man sieht das an den Quellen, die man liest aus dieser Zeit, die Gäste, die funktioniert noch viel mehr als Gesamtheit. Also man aß zu einer gewissen Zeit, war das Abendessen an der Table d'Hôte, da wurde Gang für Gang serviert. Es gab auch kleine Vorschriften in dem Sinn, also nicht vom Hotel gemacht, aber man kam dann im Abenddress oder im Abendkleid. Das war viel mehr reglementiert, gesellschaftlich oder vom gesellschaftlichen Aspekt her gesehen sehr viel mehr reglementierter. Heute ist das ganz anders. Bedauern Sie, dass diese Traditionen nicht mehr so stark sind?
Dass sie nicht mehr so gelebt werden, ja.
Nicht mehr so gelebt also, werden.
Ja, also schauen Sie, ich meine, ich habe das Gefühl, dass wir ja in einer sehr modernen Industrie arbeiten als Hotellerie. Und jetzt werden sicher die ein oder anderen Zuhörer sagen, wie kann das sein? Zukunft ist doch für mich AI und sowas. Und da muss ich widersprechen und sage, die Zukunft ist für mich, liegt im Menschlichen. Denn wann haben Sie letztes Mal Ihren Banker gesehen, oder? Und die Frage werden wir uns stellen in 5, 6, 7, 8 Jahren, wann haben Sie das letzte Mal Ihren Arzt gesehen, wann haben Sie das letzte Mal Ihren Anwalt gesehen und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, die werden mehr und mehr verschwinden und das wird KI übernehmen. Und ich denke, in einer solchen digitalisierten Welt mit Homeoffice, wo man nicht mehr so viel sich austauscht, wird das Hotel eine ganz wichtige Rolle übernehmen. Und meine Vision für die Zukunft der Hotellerie ist, dass man all die shitty Jobs sozusagen eliminiert, oder? Also, dass man versucht, die zu automatisieren, zu digitalisieren und dann den Touchpoint am Gast, dass der muss super sein. Das heißt, der Gastgeber, also das ist ja unsere Vision, auch in der Lautnella-Gruppe ist das Teil unserer Mission, dass alle Mitarbeitenden bei uns Gastgeber sein sollen und das muss man doppelt unterstreichen. Und da bringe ich jetzt den Bogen oder schlage den Bogen zurück auf Ihre Frage. Ich habe das Gefühl, dass diese alten Traditionen in der Zukunft immer wichtiger werden. Also es gibt sicher ein Revival von dem. Und eine Table d'Hôte zum Beispiel ist etwas ganz Tolles. Ich kann mir schon vorstellen, dass viele Leute sagen, ja, ich will mich dem nicht öffnen oder einfach mit an fremden Leuten am Tisch sitzen. Aber wir haben einmal diese Reihe wieder aufleben lassen. Wir hatten das vor Jahren, eine Table d'Hôte, wo wir jeden Monat immer unter verschiedenen, also Essen mit Kultur verbunden haben. Und das war eine magische Situation. Also wir haben das dann, unser damaliger Küchenchef hat sich da auch wirklich sehr, sehr engagiert und hat dann immer auch tolle Sachen gekocht. Also wir hatten zum Beispiel einmal japanische Literatur oder japanische Geschichte und dann war da ein japanischer, also ein Spezialist für das und hat vorgetragen, ein paar Lesungen, also Zitate aus dem Buch vorgelesen und dann gab es immer japanisches Essen dazu. An das erinnere ich mich sehr. Und das war toll, weil das ist immer die gleiche Magie von so einem Event. Die Menschen kommen zusammen, man ist ein bisschen reserviert, man weiß nicht genau, zu wem gehöre ich, mit wem kann ich reden, neben wem will ich sitzen. Und spätestens nach dem zweiten Glas Wein reden alle miteinander und es ist eine gelöste und eine offene Stimmung. Und das sind sicher Konzepte, die auch wiederkommen werden.
Also ist eigentlich dieser fast schon ostentative Individualismus, der zum Teil heute gelebt wird, jeder nur für sich, eben der ist fast, oder sehen Sie, könnte überholt sein?
Ja, also ich denke, es ist eine Kombination. Oder ich denke, die Bedürfnisse, die müssen wir individuell abholen und auf die müssen wir individuell eingehen. Aber ich habe das Gefühl, dass die Seele des Gastes ja nicht austrocknen darf. Also immer nur alleine irgendwo sein, glaube ich nicht, dass das ist. Sondern es ist ja in der Hotellerie und vor allem auch in der gehobenen Hotellerie immer auch das Gesellschaftliche, das zählt. Also in der Lobby den Apéro nehmen, mache ich ja nicht nur, weil ich dort jetzt gerade einen Drink, diesen Need habe, einen Drink zu nehmen, sondern ich sitze dort, weil ich mich schick gemacht habe, für den Abend parat gemacht habe und dann sitze ich dort, nehme meinen Apéro und schaue mir die Leute an. Die Leute schauen mich an. Es ist ja auch ein Theaterstück und da ist das Menschliche ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und ich denke, das kommt wird in der Zukunft noch eine größere Rolle spielen.
Sehr schön, wie sich da der Kreis schließt zwischen Theaterkultur und Bedürfnissen, die schon zu Beginn des hiesigen Tourismus standen, wie das gesellschaftliche Leben im Hotel. Ich finde doch spannend, was Sie vorhin angesprochen haben, und zwar, dass die Musiker vom Festival der Jazz sehr gerne in den Theatersaal kommen, um Konzerte zu halten. Ist das so ein bisschen die Zukunft oder ist das genau diese Notwendigkeit, die es braucht, wo man Vergangenheit mit der Gegenwart quasi für die Zukunft verknüpfen kann? Weil die Frage zielt dahin, es funktioniert wahrscheinlich nicht, wenn ein solches Hotel rein museal betrachtet wird und den Gästen nur das präsentiert wird, wie es einmal war, sondern es braucht den Blick in die Zukunft und diese Verknüpfung. Das würden Sie als Hotelier so sagen, oder?
Unbedingt. Und wissen Sie, wie soll ich das sagen? Es ist ein Hotel ist immer eine Generationensache. Und ich denke, jede Generation hat die Aufgabe, dieses Hotel mit Leben zu füllen. Und zwar nicht in der Retrospektive, sondern im Jetzt, im Sein. Und dann ist es richtig und gut. Weil so ein Hotel ist wie eine Schmuckschatulle, oder? Die ist an sich wertlos, nur der Inhalt macht es wertvoll. Und das ist im Hotel eben vergleichbar, oder? Es sind die Erlebnisse, die da drin gestaltet werden. Und dazu gehört die Kultur, selbstverständlich. Also wir kommen aus der Kultur, das bringt Seele. Aber es bringt auch jeder einzelne Gast, der dort seine Zeit verbringt und Lebensenergie in diesem Haus lässt, bringt das Hotel weiter. Und das ist eben diese Verknüpfung von der Historie zum Jetzt und auch in die Zukunft.
Sie haben die Kultur angesprochen, was mich interessiert auch für die Zukunft. Wenn wir uns die Geschichte generell des Tourismus in der Schweiz, in den Alpen anschauen, da sieht man, dass in Anfangs oder Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelt sich der Kurtourismus. Auch hier, es gibt Trinkkuren, heutige Paracelsus-Quelle, entwickelt sich dann Ende 19. Jahrhundert hier oben sehr stark zum Sporttourismus, Wintersport. Also früher kam man so um 1860 vor allem im Sommer, dann Ende 19. Jahrhundert im Winter. Das Reisen popularisierte sich, es wurde auch immer mehr zum Vergnügungstourismus und der Wintertourismus wurde sehr, sehr wichtig oder wahrscheinlich ist er auch jetzt noch von der Jahreszeit her der wichtigste Moment im touristischen Jahr. Wenn ich mich jetzt so umschaue und sehe, ja, die Sommer werden eher wärmer, vor allem heißer in der Stadt. Im Winter gibt es weniger Schnee in den Bergen. Sehen Sie einen Wandel weg vom Wintertourismus wieder zum Sommertourismus und welche Rolle spielt da die Kultur?
Also, das ist eine nicht so einfach zu beantwortende Frage. Der Faktor, dass der Sommer immer wichtiger wird, das ist klar, das liegt auf der Hand. Wir haben den großen Vorteil, dass wir hier auf knapp 1800 Metern sind im Talboden und wir haben, sagen wir noch, kühle Nächte im Sommer und wir haben vor allem noch Schnee im Winter, wo vielleicht andere Destinationen das nicht mehr haben. Das heißt, der reine Fokus auf den Sommer ist vielleicht auch zu kurz gedacht. Also der Winter, den werden wir noch haben, während andere vielleicht ihn schon nicht mehr haben. Das spricht für den Wintertourismus und den Sommer, der wird bei uns sicher noch wichtiger werden, weil es hier eben einfach angenehm ist. Wir haben immer die Amerikaner, die fragen, oder die amerikanischen Gäste, die fragen nach Air Conditioning, oder? Araber auch sehr gerne. Und dann sage ich immer, mach doch das Fenster auf, dann habt ihr 15, 14 Grad in der Nacht im Juli, oder? Und das ist eine angenehme Temperatur. Aber grundsätzlich hat man diese Saisonzeiten und diese Saisonzeiten, die müssen gefüllt werden. Also der Gast will ja auch unterhalten werden. Wenn man hier oben ist, dann möchte man ja etwas erleben. Und wenn man hier ist, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, Dinge zu erleben. Man kann eben Sport treiben, Wintersport treiben, man kann die Natur genießen. Und dann darf man eine Sache nicht vergessen, das ist die Seele, die muss man füllen. Und die will gefüllt werden mit Kultur. Und da ist natürlich die Kultur ganz, ganz entscheidend. Es ist nur so, dass wir natürlich, wenn wir Kultur treiben, auch das in einem Einklang mit dem Tourismus sein muss. Also wissen Sie, die Gäste, die wir hier oben haben, die sind es gewohnt, auch mal nach London in eine Vorstellung zu gehen oder ein Konzert in Salzburger Festspiele zu gehen, oder? Und dann müssen wir das nicht hier kopieren, sondern wir müssen uns etwas Eigenes aufbauen, etwas Eigenes tun. Und deswegen ist die Kultur hier oben zwar ein wichtiger Bestandteil, aber auch herausfordernd, ein gutes Programm zu machen, was ansprechend ist.
Liegt aber nicht genau hier eine große Chance, denn wie Sie das angetönt haben, wenn man ins Theater oder in die Oper geht, ist der Unterschied zwischen London und Paris, Wien nicht so wahnsinnig groß. Man steigt in die Metro, in die U-Bahn, fährt hin, konsumiert das, geht wieder raus, geht ins Restaurant essen. Hier oben in den Bergen ist nur schon die Umgebung eine komplett andere. Ist es nicht gerade zum Beispiel für einen solchen Theatersaal wie im Hotel Victoria eine Riesenchance?
Absolut. Eine Riesenchance, die wir zu nutzen haben und nutzen müssen. Ich glaube, das tun wir auch. Also wir sind immer offen. Unsere Einstellung gegenüber den Kulturschaffenden oder auch der Kultur an sich ist, Enabler zu sein. Also wenn junge Ideen kommen oder Theatervorstellungen etc., dann sind wir da und helfen. Und Sie haben vollkommen recht, das ist natürlich, das ganze Engadin ist eine Inszenierung, oder? Das darf man nicht vergessen.
Genau. Der Ursprung des hiesigen Tourismus, der liegt eigentlich in den Bädern, respektive in der Trinkkur, also im Kuren, die Gäste, die kamen. Und das verwandelte sich dann erst später zum Freizeittourismus, könnte man sagen. Welche Rolle spielt heute noch der Bäder- oder Kurtourismus für St. Moritz?
Also, wenn man das natürlich neudeutsch übersetzt, heißt das ja heutzutage Longevity. Mhm. Und ich denke, das wird immer eine wichtige Rolle spielen. Es ist einfach nur schade aus meiner Sicht, dass man diese Bäder-Tradition nicht so gelebt hat in den letzten Jahren. Also die Infrastruktur, da wurde jetzt viel investiert, in die Klinik Gutes hier runter ins Bad gezogen. Man hat dort das Heilbad renoviert, aber trotz allem ist leider dort die Infrastruktur noch nicht dort, wo wir sie gerne hätten, aus Sicht Hotellerie, aus Sicht Gemeinde. Und da liegt ein ganz großes Potenzial. Also eben, ich habe es einleitend gesagt, Longevity ist das neue Zauberwort. Alle wollen gesünder leben. Es wird weniger Alkohol konsumiert, es wird weniger geraucht etc. Man lebt gesünder. Und da die Ferien sind ja dafür da, auch mit neue Energie und neu aufgeladen wieder nach Hause zu kommen. Und da kann natürlich ein solches Angebot Wunder wirken und viel helfen. Insofern sind wir da auch dran, ein Angebot zu schaffen und uns auch in diese Richtung weiterzuentwickeln.
Und wann kann man dann wieder baden? in der nächsten Nähe vom Hotel Victoria?
Ja, also ich habe munkeln hören, dass es ein Bewegungsbad geben soll mit dem Heilwasser. Das ist, glaube ich, jetzt, man plant es im Heilbad. Aber es wäre natürlich schon toll, wenn man das möglichst schnell machen könnte, dass man wieder das Quellwasser nutzen kann.
Und am Anfang stand eben die Trinkkur. Haben Sie auch schon mal vom Wasser probiert hier?
Ja, also es schmeckt speziell, oder? Es ist sehr eisenhaltig und hat dementsprechend so ein bisschen den Geschmack vom Blut. Aber es ist wirklich toll. Ich sehe auch immer, man hat ja den Trinkbrunnen im Heilbad und ich sehe immer Leute, die dort Schlange stehen, um es abzufüllen. Das ist, muss man allerdings sehr schnell konsumieren, weil sonst fällt das Eisen aus dem Wasser und dann hat man nachher Rostwasser. Insofern muss man das schnell konsumieren. Aber ich kann es jedem nur empfehlen, wer es noch nicht probiert hat, als unbedingt mal tun.
Jetzt ein wichtiger Faktor für die Geschichte oder die Entwicklung des Tourismus war ja auch der Standort St. Moritz, könnte man sagen. Also es liegt an einer Art Durchgangsachse, also oder anders gesagt an der wichtigen Achse zwischen Nord und Süd über die Pässe, aber auch Richtung Inn, abwärts dann ins Tirol. Ist das heute noch relevant? Die Lage, verkehrstechnisch. Weil also, früher musste man ja zuerst dann mit der Postkutsche oder mit der Kutsche anreisen, dann ab 1903 mit der Eisenbahn, alles besser. Aber heute kann man hier hinfliegen. Spielt das noch eine Rolle, diese Verkehrslage?
Also man darf sich da natürlich nicht ablenken lassen davon, wenn man einfach aus der Vogelperspektive auf die Karte schaut und sagt, das ist ja genau gleich weit zwischen Milano, München und Zürich. Das ist zwar so, aber für unseren Kernmarkt, also den Schweizer Markt und den deutschen Markt, sind wir dann doch schon noch ein bisschen weit weg. Also es ist, St. Moritz muss man sich verdienen. Wenn ich auf der Lenzer Heide bin aus Zürcher, dann sitze ich schon im Apo, während der St. Moritzer Gast noch auf dem Julia fährt. Und das ist Vorteil und Nachteil. Also wir haben keinen Tagestourismus, das ist sicher ein Vorteil, wobei jetzt schon auch vermehrt immer wieder Gruppen kommen, die hier auch nur tagesmäßig unterwegs sind und dann auf den Benina Express gehen. Aber die Lage ist nur auf den ersten Blick ein Vorteil. Deswegen ist für uns ganz wichtig auch der Flughafen zum Beispiel, weil die wichtigen Gäste, die hier oben Häuser haben oder die Fünf-Sterne-Hotels benutzen, die kommen sie auch mit dem Flugzeug. Aber grundsätzlich muss man sagen, dass Engadin muss man sich verdienen, indem man nochmal einen Pass nimmt.
Mhm. Das heißt, es gibt hier auch noch nicht diesen Overtourism, der überall im Munde ist oder dass da garweise die Leute hingefahren werden und da gibt es schnell ein Selfie, zwei und dann weiter.
Also ich hatte das große Glück, letztes Jahr war ich in Grindelwald und durfte dort einen geschätzten Kollegen besuchen in seinem Hotel. Und es ist natürlich unvorstellbar, was dort läuft. Davon sind wir natürlich Gott sei Dank weit davon entfernt. Und ich denke, das ist auch die Herausforderung als Hotelier, als jemand, der im Tourismus sein Geld verdient, dass man diese Wechselwirkung zwischen einheimischem Leben und Tourismus, dass dieser Bogen nicht überspannt wird. Wenn der überspannt wird, dann wird es schwer. Und Sie müssen sich das so vorstellen, wir haben natürlich eine Verantwortung, oder? Ein solches Hotel zu führen, auch ein Rhein Victoria zu führen, eine Laudanella-Gruppe zu führen, bedeutet wahnsinnig viele Investitionen. Die Gebäude sind teuer, der Unterhalt ist teuer, das muss verdient werden. Das zahlt der Gast, der physisch vor Ort kommt, der also physisch die Infrastruktur des Transports nutzt, entweder mit dem Pass oder mit dem Zug oder auch mit dem Flugzeug und dementsprechend hier auch seine Spuren hinterlässt. Also wenn ich in der Hochsaison die Einheimischen höre, dass sie eine halbe Stunde brauchen oder eine Stunde brauchen, um zum Coop zu kommen, weil die Straßen verstopft sind, dann gibt mir das schon zu denken. Aber auf der anderen Seite müssen dann auch alle verstehen, dass wir natürlich damit unser Geld verdienen und die Investitionen tätigen können, die es braucht, damit es auch attraktiv in der Zukunft bleibt.
Sie würden also sagen, die Akzeptanz ist großmehrheitlich in der einheimischen Bevölkerung für den Tourismus, so wie er heute sich zeigt, vorhanden?
Ja, also ich würde sagen, er ist vorhanden. Es kommt ein bisschen auch auf die Gemeinden drauf an und wie fest sie sozusagen unter Druck kommen, was den Tourismus anbelangt. Es gibt halt immer Spitzen, oder? Das ist ja auch ein bisschen unser Problem im Bergtourismus, dass natürlich die Saisonzeiten wahnsinnig komprimiert sind. Und ich bin ja noch im Gemeindevorstand der Gemeinde St. Moritz und wenn Sie sich mal schauen, was für eine Infrastruktur, also reine Elektrizität, Abwasser, Wasser, sich die Gemeinde leisten muss, dann ist das enorm, weil wir müssen die Spitzen decken, oder? Also wenn an Silvester hier jedes Bett voll ist, dann braucht es Strom, Wasser und wir bauen sozusagen eine Kathedrale für Ostern. Und das ist in diesem Wechselbad ist man natürlich immer. Aber der Tourismus ist akzeptiert, das ist klar.
Schauen wir uns noch mal ganz kurz die Geschichte an, auch im Hotel Victoria. Da sehen wir eine Entwicklung, dass ab den 1860er, 70er Jahren vor allem Engländer hierher kamen, unter anderem auch des Alpinismus wegen, also die kletterten auf Bergen, das waren die neben den auch Kurtouristen. Dann sieht man eine Entwicklung, dass die Deutschen immer wichtiger werden als Gästesegment, könnte man sagen. Wie sieht das heute aus? Was ist die wichtigste Nationalität Ihrer Gäste?
Also wir sind natürlich durchmischt. Es ist ein stetiger Wandel, aber man darf nicht vergessen, dass die Nahenmärkte, also Schweiz, Deutschland und Italien immer noch eine ganz große Rolle spielen. Und wir sind aber als St. Moritz, Gott sei Dank, eine Weltmarke. Und die Gäste kommen von der ganzen Welt hierher. Und das war ein Nachteil im Corona. Da haben wir nicht so profitieren können wie andere Destinationen, die viel mehr Schweizer hatten. Aber es ist ein Vorteil jetzt, weil wir einfach eine ganz große, vielfältige Struktur an Gästen haben.
Und wenn wir uns jetzt die Gäste anschauen, die ins Hotel Victoria kommen, sind das eher jüngere oder ältere oder ist das auch durchmischt? Wer hat Interesse an einem historischen Hotel?
Ja, man würde ja meinen, dass das eigentlich dann alles gesetztere Herrschaften sind, die sich an Rhein Victoria leisten wollen. Aber dem ist nicht so, im Gegenteil. Also wir haben sehr viele junge Leute, die kommen. Selbstverständlich ist der Gästemix St. Moritz muss man sich leisten können, dadurch ist der Gästemix eher, sagen wir mal, plus plus 40. Aber wir schauen auch immer, dass wir ein Angebot haben für junge Leute. Und da habe ich eine ganz tolle Anekdote. Wir haben kurz vor Corona noch ein Rave mal gemacht. Also wir sind ja ein Saisonbetrieb eigentlich im Rhein-Victoria und haben dann im November, tut mir das immer weh, wenn das Hotel leer steht. Und dann haben wir gedacht, was können wir tun? Dann haben wir mit ein paar jungen Eventorganisatoren aus Zürich das Antinomy-Festival gemacht. Und dann kamen also 2000 oder 1500 übers Wochenende verteilt Raver ins Rhein-Victoria und haben dann im alten Konzertsaal da mit unglaublich tollen DJs abgeraved. Und das war auch lustig, vor allem wenn man jetzt der aufmerksame Betrachter, der in den Konzertsaal geht, sieht in der Stuckatur noch immer Lametta von der Bombe, die da gezündet wurde, von dem DJ. Den kriegen wir einfach nicht weg. Das ist sozusagen Zeitzeuge vom Antinomy-Festival.
Genau. Also Sie würden eigentlich sagen, Kultur gehört in dem Fall zu DNA des Hotel Victoria. Und Sie haben das auch schon angesprochen, so ein Betrieb eines Hotels ist eine Generationensache. Auch Ihr Vater hat sich, schon beteiligt am Hotel Victoria. Planen Sie auch, das in die nächste Generation zu übergeben?
Ja, ich hatte das ja, glaube ich, einleitend mal gesagt. Es ist ein Staffelstab, oder, den wir übergeben bekommen haben. Das ist das Sinnbild, oder? Staffellauf. Das ist eine Generationensache. Hotellerie ist eine Generationensache. Und meine Vision für das Rhein Victoria ist jetzt, wo wir es mitbesitzen dürfen, ist natürlich ein Unterschied, weil man jetzt auch langfristig planen darf. Und meine Vision, und ich hoffe, die teilt unser Co-Investor auch, ist die, dass man das Haus wieder in den alten, ursprünglichen Zustand zurückversetzen darf. Also es soll ein Haus sein, das noch mehr diese Geschichte in den Vordergrund steht und man muss dort reinkommen und die Zeit muss stehen geblieben sein. Also das ist so ein bisschen meine Hoffnung für die Zukunft.
Also dann würden Sie schon auch sagen, dass Kultur und Geschichte, die sich in einem solchen Hotel manifestiert, zukünftig für den Tourismus immer eine wichtigere Rolle spielen wird? Oder sehen Sie da auch Grenzen?
Nein, also das ist ja alles eine Melange, oder? Und ich denke, die Grenze, die ergibt sich von selbst. Das ist ein Naturgesetz, denn Kultur, das muss man ernst nehmen. Und das ist ernst, aber nicht zu ernst, oder? Und man muss es gut machen. Es ist eine Sache, die mit Herz passieren muss. Und ich glaube, da werden die Grenzen gesetzt. Wenn es dann zu kommerziell wird zum Beispiel, dann ist es nicht mehr Kultur. Und ich finde immer, Kultur muss ein Add-on sein. Also wenn wir auch mal ein Piano-Rezital dort machen oder eine schwierige Lesung, dann hat das seinen Platz und braucht es auch. Und es darf nicht so sein, dass man, wenn man da sitzt und sagt, was für ein Kulturprogramm haben wir auf dem Tisch, und dann gucken wir, wie viele Logiernächte kann man damit generieren. Das darf nicht sein. Das sind die Grenzen.
Wo würden Sie diesen Kipppunkt festmachen oder sehen, ganz persönlich?
Ja, also sagen wir so, wenn wir ein André Rieu-Konzert machen würden, habe ich das Gefühl, ist es zu kommerziell.
Und wenn Sie jetzt da wünschen oder träumen dürften, welche kulturelle Veranstaltung oder Highlight würden Sie sich ins Rhein-Victoria wünschen?
Ja, mein Traum ist immer eine 20er-Jahre-Veranstaltung, wo man im Tuxedo, also Black Tie, im Konzertsaal mit kleinen Lämpchen auf dem Tisch noch traditionelles Essen bekommt, französisch serviert und eine Big Band spielt und man trinkt den Champagner aus Schalen und man lässt die guten alten Zeiten nochmal aufblühen.
Ich habe mal in einer Speisekarte gesehen, ich glaube, es war etwa um 1900, die Speisekarte aus dem Rhein Victoria, da gab es Schildkröte, aber das würden Sie da nicht servieren, oder?
Ja, also mein Großvater hat das auch mal mit Vorliebe gegessen, Schildkrötensuppe, das war damals ein Wog, genau, das darf man leider nicht mehr.
Wo sehen Sie dann das Hotel Victoria in 10, 20 Jahren?
Also in 10, 20 Jahren ist die Vision für dieses Haus, dass es das Mittelklasse-Hotel in St. Moritz sein soll. Also wir sind jetzt auch gerade dran an einem Projekt. Wir haben ja hier in der Laudanella bewirtschaftete Wohnungen gebaut und verkauft und mit dem Erlös die Kernsanierung der Laudanella vorangetrieben. Und das Gleiche werden wir im Rhein Victoria auch tun. Wir werden dort dann schauen, dass das Haus kernsaniert wird. Und zum Beispiel gibt es einen ganz großen Eingriff. nämlich der Eingang ist im Original, also 1875 ist der Eingang auf der Gartenseite und nicht dort, wo er jetzt ist. Und wir werden das sicher so planen, dass wir dann auch wieder den Eingang auf der Gartenseite machen mit einer Auffahrt und einem Brunnen, wie das früher war. Und das ist die Vision. Die Vision ist eigentlich, dass man in dieses Haus kommt und die Zeit muss stehen geblieben sein.
Ist das nicht vielleicht auch ein bisschen schwierig, solche Hotels zu dieser Zeit, als sie gebaut wurden, das war der Architekt Hartmann beim Hotel Victoria, da hat man immer sehr viel Platz auch einbezogen, gerade wie Sie gesagt haben, den Garten. Sankt-Moritz-Bad hat sich stark verändert seither, also ist eigentlich rundherum alles verbaut. Ganz persönlich haben Sie das Gefühl, das Hotel funktioniert als Gebäude, aber trotzdem noch?
Ja, ja, selbstverständlich, also umso mehr. Und ich habe, Sie müssen sich das so vorstellen, das ist ja ein Seelenort. Und das kommt vor allem auch durch all diesen Platz und die alten Bäume rundherum. Und man hat früher einfach anders gebaut. Da war auch die Absicht war anders. Also wenn wir jetzt Zimmer bauen, dann sind die ja in 10 Jahren wieder alt. Und früher hat man natürlich nicht in diesen Zeitrahmen gedacht, sondern hat man über Generationen gebaut und gesagt, man macht es schön mit Stuckaturen etc. Und das merkt der Gast.
Höre ich da eine leise Kritik am heutigen Bauen heraus, oder?
Ja, vielleicht fragen Sie mich gerade im falschen Moment, jetzt wo wir hier im Vollbau stehen. Nein, es ist natürlich so, dass man als Hotel, ein Hotel ist als immobil, oder? Wir sind dort, wo wir sind und wir müssen uns am Gast anpassen. Also die Weiterentwicklung ist nicht etwas, was wir uns als Hoteliers vornehmen, sondern im besten Fall ist es so, dass der Gast uns sagt, wie wir das Hotel weiterzuentwickeln haben. Und wir haben ja mit der Laudinella und dem Remictura zwei so verschiedene Hotels. Das Laudinella können wir wirklich zu 100% so weiterentwickeln, wie der Gast es sich wünscht. Und so haben wir es jetzt auch gemacht. Also das ganze Projekt basiert auf 800 Befragungen, die wir von Stammgästen und Gästen gemacht haben. Was brauchen sie? Und haben daraus dann das Projekt entwickelt. Und im Rhein Victoria ist, glaube ich, das schöne, der schöne Gegenpol, dass man dort auf die Beständigkeit setzen kann. Und die Immobilie ist gesetzt, der Grundriss ist gesetzt und es gibt auch eine gewisse Sicherheit für die Weiterentwicklung in der Zukunft, oder? Man weiß, was zu tun ist.
Genau, in die Weiterentwicklung der Zukunft. Und kommen wir aber nochmals auf die Geschichte, auf das Jubiläum zurück, 150 Jahre Hotel Victoria. Wenn Sie sich zurückbeamen könnten, so ins Jahr um 1900, da war Belle Epoque, da lief es wirklich, viele Gäste, große Feste. Wo hätte man Christoph Schlatter im Hotel Victoria angetroffen? An der Bar, im Vestibül oder beim Maskenball oder vielleicht auch draußen beim Crestaran?
Also den Crestaran kann ich nur jedem empfehlen. Den gibt es ja heute noch. Also das kann auch jeder, wenn er möchte, einmal dort Kopf über den Eiskanal runter sausen.
Also Entschuldigung, haben Sie das gemacht?
Ja, also ich habe das einmal gemacht. Es gibt diese Beginnerkurse und war so schwer begeistert vom Crestaran. Ist wirklich eine unglaubliche Institution. Aber die Frage war, wo Sie mich finden im Rhein Victoria. Und es gibt ja für den aufmerksamen Gast, der sieht vielleicht, dass man an den Wänden überall noch alte Menüs hat. Sie hatten das vorher angesprochen. Ich genieße das immer sehr, das zu lesen, weil ich finde, dass ja das Tolle am Hotelier sein ist ja, dass das eigentlich ein sehr traditioneller Beruf ist, den es ja seit Generationen gibt und seit vielen, vielen Jahren. Und wenn man dann solche alten Menüs liest, dann werde ich immer ein bisschen sentimental und denke immer, es sind so tolle Kreationen, so tolle Traditionen. Und ich glaube, sie hätten mich sicher erstmal beim Abbruch gefunden und dann bei der Table d'Hôte, wo die Platte gereicht wird mit den schönen Köstlichkeiten und mit den tollen, umfangreichen Essen.
Herr Schlatter, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank, Vollmeiter, hat Spaß gemacht und ich lade jeden ein, sich das Rhein Victoria selber mal anzuschauen, der es noch nicht gesehen hat. Es lohnt sich. Vielen Dank.
Dem kann ich mich nur anschließen. Besten Dank.
Das war Hotelgeschichten, ein Podcast über Menschen, Momente und Hotels voller Geschichten. Schön, dass Sie dabei waren. Auf bald und bis dahin, gute Reise.